Wir studieren gerade durch das zweite Buch Mose, lesen Vers für Vers durch 2. Mose und versuchen das, was wir lesen, auf unser Leben anzuwenden. Wir machen gerade die 10 Gebote durch und wir sind heute beim 6. Gebot. Das findet ihr in 2. Mose 20 im Vers 13. Ganz kurz und bündig. Du sollst nicht töten, steht da. Das Wort töten im Hebräischen, das hier gebraucht wird, steht für Menschen töten, also im Besonderen Menschen ermorden. In manchen Bibelübersetzungen wird es auch so übersetzt, du sollst nicht morden, und das ist vielleicht sogar die bessere Übersetzung. Also es ist wichtig, dass wir heute hier mit einer Begriffsbestimmung beginnen, wie das Wort im Kontext der Bibel gebraucht wird, denn dieses Gebot wird als Rechtfertigung für alle möglichen Lehren missbraucht. Zum Beispiel berufen sich manche Vegetarier darauf, du sollst nicht töten, obwohl sie doch dann selber Pflanzen töten, unter Anführungszeichen. Aber der erste Punkt, es geht hier nicht allgemein um Töten, sondern das Wort wird im Kontext der Bibel des Alten Testaments nur von Töten von Menschen gebraucht. Für Bibelleser ist es eigentlich offensichtlich, denn wir wissen, dass Gott in seinem Gesetz im Alten Testament auch Tieropfer gefordert hat als Bild für Jesus Christus, und Gott widerspricht sich nicht. Also wenn Gott im selben Gesetz sagt, du sollst nicht töten, dann meint er ganz offensichtlich nicht Tiere damit, sondern Menschen. Im 1. Mose 9 nach der Flut lesen wir ganz spezifisch, dass Gott den Menschen die Pflanzen und die Tiere zum Essen gegeben hat. Das heißt nicht, dass wir Christen gegen einen vernünftigen Tierschutz sind oder dass wir für das wahllose, sinnlose Töten von Tieren sind. Gott hat uns Menschen auch die Bewahrung der Schöpfung anvertraut. Es heißt auch nicht, dass Christen keine Vegetarier sein dürfen. Nein, du hast die Freiheit, so zu leben, wenn du willst. Ich persönlich bin eher sekundärer Vegetarier. Das heißt, ich esse das, was das Gras frisst. Aber das heißt nur, dass Vegetarier sich nicht auf dieses Gebot berufen können. Also erstens, es geht hier um das Töten von Menschen bei diesem Gebot. Zweitens, es geht um das persönliche Töten von einem anderen Menschen. Also du als Eli Ben Abbas von mir aus bringst deinen Nachbarn, deinen Mitmenschen um. Es geht hier im Kontext nicht um Regierungen. Es ist kein Wort gegen die Todesstrafe oder gegen Töten im Krieg oder an Polizisten. Wir Bibelleser wissen, dass Gott selbst die Todesstrafe eingesetzt hat für Mörder in 1. Mose 9, Vers 6. Und wir finden diese Todesstrafe auch im Gesetz für die Nation Israel wieder für bestimmte Vergehen. Und wir wissen auch, dass Gott im Alten Testament manche Kriege befohlen hat, selbst wenn das für uns heute manchmal schwer zu schlucken ist. Also wieder, das heißt nicht, dass das gleichermaßen für uns heute gilt wie für die Theokratie Israels im Alten Testament. Das heißt auch nicht, dass wir als Christen heute unbedingt pro Todesstrafe sein müssen oder dass wir nicht den Wehrdienst verweigern dürfen. Christen sind da im Lauf der Geschichte zu sehr unterschiedlichen Überzeugungen gelangt. Aber es heißt erstmal, dass wir diese Überzeugungen nicht allein auf diesem Vers aufbauen können, dass dieser Vers im Kontext erstmal nicht diese Fälle meint, denn sonst hätte Gott seinem Volk an anderen Stellen befohlen, gegen dieses Gebot zu handeln, und das wäre undenkbar. Gott widerspricht sich nicht selbst. Also, es geht um dich als Person ganz persönlich. Du darfst nicht andere Menschen töten, vor allem nicht an anderen Menschen bewusst ermorden. Es geht hier auch nicht um Unfälle, solche Dinge. Wenn wir nur weiterblättern im Kapitel 21 und 22, da finden wir verschiedene zivilrechtliche und strafrechtliche Regelungen für die Nation Israel. Und da macht Gott einen ganz klaren Unterschied zwischen Mord und Totschlag und Unfällen, so wie wir in unserer Rechtsordnung auch heute. Und da gibt es ganz unterschiedliche, ausgewogene Konsequenzen. 5. Mose 19 wird zum Beispiel ein Unfall beschrieben, dass jemand beim Holzfällen der Axtkopf von einem Stiel fällt und einen anderen erschlägt. Und da lesen wir, dass Gott besondere Zufluchtsstädte etabliert hat, wohin ein Totschläger fliehen konnte vor den Rächern, vor den Angehörigen des Getöteten. Und er hat dort Schutz und einen gerechten Prozess bekommen. 3. Punkt, glaube ich, heute. Warum dieses Gebot? Warum sagt Gott, du sollst nicht töten oder du sollst nicht morden? Mein Soziologieprofessor hätte gesagt, ja, du willst nicht, dass ich dich umbringe und ich will nicht, dass du mich umbringst, und deswegen haben wir Menschen irgendwann beschlossen, dass wir das nicht tun wollen. Und natürlich will keiner von uns umgebracht werden, aber nein, die wahre Antwort liegt viel, viel tiefer. Dieses Gebot, du sollst nicht morden, wie auch die ursprüngliche Absicht der Todesstrafe übrigens, ist im Wert des menschlichen Lebens begründet. Die Bibel sagt uns, der Mensch ist im Bild Gottes geschaffen. Der Mensch trägt das Bild des Schöpfers als Person. Und deshalb hat er unendlichen Wert. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist mehr als irgendwie nur ein Zellhaufen, der irgendwie chemisch reagiert. Du bist geschaffen von Gott. Im Psalm 139, Vers 13, da steht, du bildetest meine Nieren, das heißt mein Innerstes. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Meine Urform, heute würde man sagen mein Embryo, sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Also Gott hatte seine Hände mit im Spiel bei dir und bei mir und bei jedem Menschen, als wir uns entwickelt haben, in dem Mutterleib schon. Du bist anders als ein Tier. Du bist anders geschaffen als ein Tier. Du bist mehr als ein aufgewachsener Affe. Wir lesen im ersten Buch Mose, Gott hauchte den Menschen seinen Atem ein, seinen Geist ein, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das hat er nie über Tiere gesagt. Eine lebendige Seele, das heißt eine Person, beziehungsfähig mit Gott, fähig, moralische Entscheidungen zu treffen, verantwortliche Entscheidungen, fähig, Gottes Reich zu bauen. Leute, ein Mensch, ein einziger Mensch ist mehr wert als alle Tiere auf diesem Planeten zusammen. Du bist auf die Beziehung mit Gott angelegt. Du bist gewollt von deinem Schöpfer Gott. Du bist geliebt von Gott. Du bist wertvoll für Gott. Du bist Gott Jesus wert. Gott der Vater hat seinen Sohn Jesus gegeben, um dich zu erlösen, um dich bei sich zu haben. Das ist dein Wert in seinen Augen. Und deshalb bist du unendlich viel wert. Und zwar ganz unabhängig davon, wie alt oder wie jung du bist, ob du geboren bist oder ungeboren bist, ob du krank bist oder gesund bist, ob du behindert bist oder normal bist, was immer das ist. Ich bin normal, ist doch ganz klar, ne? Ob du funktionstüchtig bist oder nicht. Du bist unendlich wertvoll, ganz einfach, weil du Mensch bist. Ein von Gott gewollter Mensch. Das ist die biblische Lehre von der Heiligkeit des menschlichen Lebens. Und Gott ist der Lebensgeber, und deswegen ist Gott auch der Einzige, der das Recht hat, Leben wieder zu nehmen. Kein Mensch darf sich dieses Recht selbst nehmen. Kein Arzt, keine Mutter für ihr Kind, niemand. Gott allein. Und deswegen ist es so schlimm, einen Menschen zu ermorden. Wenn du einen Menschen ermordest, zerstörst du ein Bild Gottes. Zerstörst du einen Geliebten Gottes. Und du setzt dich selbst an Gottes Stelle. Und das ist die ultimative Gotteslästerung. Also es ist neben diesem Unrecht an deinen Mitmenschen auch Rebellion gegen Gott. Und deswegen sagt Gott, du sollst nicht morden. Diese hohe Sicht des Menschen ist begründet in seinem Ebenbild Gottes, dass er ein Gegenüber für Gott ist. Und die Menschen, die behaupten, dass es okay wäre, zu morden, die haben meist eine sehr niedrige Sicht vom Menschen. Die glauben meistens, der Mensch ist ein Zufallsprodukt. Irgendwie so ein Durchgangsstadium auf dem Weg der Evolution, der Entwicklung der Evolution. Der Mensch ist nicht mehr als die Spezie Homo sapiens. Nicht mehr als ein anderes Tier. Wir sind nur irgendwie so ein bisschen weiterentwickelte Affen. Auch nur Tiere. Und deswegen in der Sicht ist der Mensch auch nicht mehr wert als ein Tier. Peter Singer zum Beispiel, ein Vertreter der Euthanasiebewegung, ein sehr prominenter, er tritt dafür ein, dass erwachsenen Tieren Menschenrechte zugestanden werden. Aber dafür auf der anderen Seite soll man seine neugeborenen Kinder erstmal ein paar Tage begutachten dürfen, ob sie einem wirklich gefallen oder nicht, vor allem ob sie behindert sind oder nicht. Und wenn man sie nicht wirklich will, dann soll man sie auch noch nach der Geburt ermorden dürfen. Ist okay, weil wir tun das ja auch bei ungeborenen Kindern. Ist verrückt, ne? Hillary Clinton hat unlängst wieder erst sogar dieses Partial Birth Abortions verteidigt, wo ein Kind halb geboren wird und dann wird ihm das Gehirn abgesaugt und es wird ermordet. Und in dem Denken ist der Peter Singer eigentlich nur konsequent, wenn er sagt, ja, warum das Kind nicht noch die andere Hälfte auch gebären und dann gucken wir es uns als Ganzes an und später können wir es immer noch beseitigen, wenn es uns nicht gefällt und wenn wir es nicht wollen. Und ich muss sagen, gemäß seiner Denkvoraussetzungen hat er eigentlich recht. Was für einen Unterschied macht es 2 Minuten vor der Geburt oder 2 Minuten nach der Geburt? Oder von mir aus 2 Tage früher oder später oder 2 Monate früher oder später. Man kann überhaupt keinen Zeitpunkt festmachen, wo du sagen kannst, an dem ist der Mensch 2 Minuten vorher oder später mehr Mensch als danach. Nee, das menschliche Leben beginnt mit der Verschmelzung einer Eizelle und einer Samenzelle und das menschliche Leben ist von da an ein kontinuierlicher Prozess bis zum natürlichen oder unnatürlichen Tod oftmals. Über Johannes dem Täufer heißt es, dass er von Mutterleib an erfüllt war mit Heiligem Geist und er freute sich an Jesus, als Jesus ihm begegnet ist, auch in seinem Mutterleib. Und Johannes der Täufer hüpfte vor Freude in dem Leib seiner Mutter. Aber hey, wenn der Mensch eh nur ein Tier ist, ob wir ihn vorher schlachten, vor der Geburt oder nach der Geburt, ist doch egal, das machen wir doch mit Tieren auch. Und ich finde, besonders krass sind die Leute, die sich gegen das Schlachten von Tieren aussprechen, aber für das Schlachten von Menschen. Sei es durch Abtreibung oder durch Euthanasie. Das ist verrückt. Aber das sind hauptsächlich die direkten wörtlichen Verstöße gegen dieses Gebot, nicht zu morden in unserer Gesellschaft heute. Die Kriminalitätsstatistik in Deutschland sagt, dass in Deutschland 2015 296 Menschen ermordet wurden, geborene Menschen. Die offizielle Abtreibungsstatistik sagt, dass 2015 99.237 Menschen durch Abtreibung vor ihrer Geburt ermordet wurden und da ist die Dunkelziffer, die wahrscheinlich viel höher ist, noch gar nicht berücksichtigt. Und das legal, geduldet, oft sogar gefördert von der Gesellschaft. Das ist krank, das ist barbarisch, das ist der Holocaust des heutigen Deutschland. Das heißt, es ist 335 Mal so wahrscheinlich, vor deiner Geburt ermordet zu werden, wie nach deiner Geburt. Der Mutterleib ist der gefährlichste Ort in unserer Gesellschaft, in Deutschland. Die gefährlichste Zeit bei Weitem deines Lebens sind die ersten 9 Monate deines Lebens. Dann, zu dem Zeitpunkt, wo du absolut wehrlos bist. Und das sollte nicht so sein. Abtreibung ist ein Verbrechen gegen die Wehrlosesten, gegen die Schwächsten in unserer Gesellschaft. Es ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es ist verrückt. Und manche ungeborene Vögel sind besser geschützt als ungeborene Menschen in unserem Land. Und das ist ein Skandal, das ist absolut ungerecht, das ist menschenunwürdig. Und wir Christen, wir sollten alles tun, um dieses Unrecht zu verhindern und um den Schwächsten zu helfen. Und wie gesagt, nächste Woche werdet ihr Gelegenheit dazu bekommen. Da werden wir Profemina zu Gast bei uns haben. Keine Mutter wünscht sich eine Abtreibung. Keine Frau sagt, ah, das muss ich auch mal erleben. Das sind oft ganz große Notsituationen. Und Frauen, die sich im Stich gelassen fühlen von der Gesellschaft, von den Vätern. Frauen, denen die ganze Last der Entscheidung aufgebürdet wird und ein Stück weit dann auch die ganze Schuld aufgebürdet wird, die oft dazu ermutigt werden, besonders wenn ein Kind behindert ist. Ist ja verrückt, als Jennifer schwanger wurde mit unserer Lena, da war die erste Frage beim Frauenarzt, der wollte das Kind behalten. Ist ja schon das Dritte, ne? So wurde mal so leicht nachgefragt, hey, ist es gewollt oder nicht? Wir leben in einer total verrückten Gesellschaft. Aber viele Mütter würden zu ihrem Kind stehen, wenn sie Unterstützung bekämen. Und Profemina tut es, sehr praktisch und sehr unbürokratisch. Und wir als Gemeinde unterstützen diese Organisation regelmäßig, weil wir ein Teil der Lösung sein wollen. Wir wollen nicht nur dagegen sprechen, wir wollen auch ein Teil der Lösung sein. Und wie gesagt, nächste Woche bekommt ihr persönlich Gelegenheit dazu. Viele Mütter leiden wie Hunde unter der falschen Entscheidung, ihr Kind abtreiben zu lassen. Und ihr könnt euch nur vorstellen, was für eine furchtbare Not, in was für einer furchtbaren Not eine Mutter sein muss, dass sie die Entscheidung trifft, ihr eigenes Kind ermorden zu lassen. Und es ist übrigens auch nicht die Lösung, die einfache, wie es von der Abtreibungsindustrie angepriesen wird. Und es ist wirklich eine Industrie. Ich bin vor nicht allzu langer Zeit draufgekommen, dass die Rötelimpfung zum Beispiel, der Impfstoff wird auf dem Gewebe von abgetriebenen Embryos entwickelt mit Viren, die auch auf abgetriebenen Embryos gezüchtet wurden. Also es ist eine ganze Industrie. Es ist schlicht und einfach krank, was passiert in unserem Land. Und eine Abtreibung bringt nur weiteres Leid, ganz abgesehen von der großen Schuld, die die Menschen auf sich laden. Und es gibt viel bessere Alternativen. Die meisten Mütter schaffen das mit ihrem Kind, wenn sie sich für das Kind entscheiden und sie Unterstützung bekommen. Die meisten schaffen es. Oder auch eine Adoption kann eine viel bessere Alternative sein, als dein Kind umzubringen. Es gibt viele Paare in Deutschland, die kein Kind bekommen können selber und die sich ein Kind wünschen und die gerne ein Kind lieben wollen und ihnen ein heiles Zuhause bieten wollen, ein gutes Zuhause. Und es ist eine liebevolle und mutige Entscheidung, das deinem Kind zu ermöglichen, wenn du dich selber nicht dazu in der Lage fühlst. Einer solchen Mutter gehört unsere höchste Hochachtung. Das ist eine gute Mutter, die sich dafür entscheidet. Okay, aber was, wenn eine Schwangerschaft das Leben der Mutter gefährdet? Oder wenn eine Schwangerschaft die Folge von einer Vergewaltigung war, zum Beispiel? Das sind ja so diese Extremfälle, die wir immer hören in der Öffentlichkeit. Und mein erster Punkt dazu wäre, diese Extremfälle werden vor allem von der Abtreibungslobby als Propaganda benutzt. Gesetze sollten nie auf den Ausnahmen aufgebaut werden, sondern immer auf der Regel. Und diese Extremfälle, die umfassen vielleicht 1-2% aller Abtreibungen. Der Fall, dass das Leben der Mutter wirklich gefährdet ist, dass es darum geht, die Mutter lebt oder das Kind lebt, das kommt heute praktisch überhaupt nicht mehr vor. Mit dem medizinischen Fortschritt, den wir haben. Ihr wisst, dass Kinder schon in ganz, ganz jungen Alter überleben können. Denkt an die Caris, wer die noch kennt. Also genau 23 Wochen oder 24 Wochen war sie alt. Und also das ist so ein Nicht-Argument, theoretisches Argument. Und okay, falls es wirklich dazu kommen sollte, dann wäre das dann wirklich eine Abwägungssache. Aber was, wenn ein Kind durch ein Unrecht gezeugt wurde? Rechtfertigt es ein weiteres Unrecht gegen eine dritte Person, gegen ein unschuldiges Kind? Und das ist eine ganz, ganz schwere, eine ganz, ganz extreme Situation. Da sollten wir ganz starkes Mitgefühl haben und auch ganz starke Unterstützung für solche Mütter. Aber ich glaube, als biblisch denkende Christen sollten wir selbst in diesen extremen Situationen pro-life sein, für das Leben sein. Und ein Mord macht das Unrecht und den Schmerz einer Vergewaltigung nicht ungeschehen. Es bringt nur weiteres Leid. Aber das kommt ganz, ganz selten vor. Fakt ist, dass 99% aller Abtreibungen als Form der Geburtenregelung durchgeführt werden. Abtreibung ist keine persönliche Fortpflanzungsentscheidung, wie es Hillary Clinton in der letzten Präsidentschaftsdebatte genannt hat. Und ich weiß gar nicht, warum ich mir das Ganze antue. Es ist eigentlich voll, da beiden Kandidaten zuzuhören. Aber ist Abtreibung eine persönliche Fortpflanzungsentscheidung oder eine Verhütungswahl? Nein, diese Entscheidung hast du, wenn du dir überlegst, ob du Sex haben willst oder nicht, oder ob du verhüten willst oder nicht. Aber wenn du schwanger bist, dann ist bereits ein neuer Mensch entstanden. Und der ist nicht Teil von der Mutter und ist nicht Teil von ihrem Körper. Das ist ein neuer Mensch wie du und ich. Und dann gilt Gottes Gebot, du sollst nicht morden. Also wir als Nachfolger Jesu Christi, wir müssen pro-life sein. Wenn es Abtreibung betrifft, auch wenn es Euthanasie betrifft, das heißt das Umbringen von alten Menschen oder behinderten, geborenen Menschen, beides hängt ja in Wirklichkeit zusammen. Gesellschaften, die Abtreibungen erlauben, werden schließlich auch Euthanasie und Sterbehilfe erlauben, denn es ist dasselbe Argument. Und das sind alles eigentlich nur schöne Worte für Mord. Jeder Mörder könnte eigentlich sagen, naja, ich helfe dir ja nur sterben. Und wir wollen pro-life sein, denn Gott ist pro-life. Er ist der Lebensgeber, er ist das Leben selbst. Und er ist absolut gerecht, er ist der Anwalt der Wehrlosen und er wird jeden Abtreiber und jeden Beteiligten als Mörder zur Rechenschaft ziehen oder als Beihilfer, Helfer zum Mord. Ich persönlich möchte kein Abtreibungsarzt sein im jüngsten Gericht. Ich denke, die werden gemeinsam mit Hitler und den KZ-Schergen gerichtet. Unser Gott ist ein gerechter Gott. Ich möchte aber auch sagen, Gott ist barmherzig und er ist liebevoll. und er liebt dich. Er liebt dich so sehr, dass er in Jesus deine Schuld an Kreuz getragen hat und deinen Platz eingenommen hat dort, den du verdient hast. Und er bietet dir auf dieser Grundlage echte Vergebung an und einen echten Neuanfang, eine echte Heilung. Und es gibt Dinge in dieser Welt, die wirklich nur er heilen kann. Also wenn du vielleicht ein Kind abgetrieben hast oder wenn du deine Freundin oder deine Frau oder deine Tochter dazu getrieben hast oder wenn du ein Kind ermordet hast als Arzt und du bereust es, Gott kennt dein Herz und er weint mit dir und du kannst zu Jesus laufen mit deiner Schuld und du kannst Vergebung finden und frei werden und du kannst dein Kind im Himmel wiedersehen. Gott hat Gnade. Gott sei Dank. Abtreibungsmord ist mit 100.000 Ermordeten ungefähr die bei weitaus häufigste Art von Mord in Deutschland heute. Was denkt ihr, ist die zweithäufigste Art von Mord? Und nee, nicht Unfälle. Die zweithäufigste Art von Mord ist Selbstmord in Deutschland. Ungefähr 10.000 Menschen im Jahr ermorden sich selbst. 10.209 Menschen 2014 habe ich mal aufgeschrieben, sagt die Statistik. Das sind mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle und Drogen und HIV zusammengenommen sterben im Jahr. Und das ist eine große Tragödie. Wir haben das selbst erlebt in unserer Familie. Ein Schwager von uns, der sich selbst das Leben genommen hat. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch schon selbst daran gedacht. Und ich glaube, viele Menschen sind nicht recht bei ihren Sinnen, wenn sie sowas tun. Sie sind oft depressiv und betrogen und belogen von Satan, glaube ich. Aber auch Selbstmord ist ein Unrecht. Und auch Selbstmord bricht dieses Gebot Gottes, du sollst nicht morden. Und erstens ist es ein zutiefst selbstsüchtiger Akt. Es fügt den Hinterbliebenen schreckliches Leid zu. Und zweitens auch wieder, du setzt dich selbst wieder an Gottes Stelle. Als Herr über dein eigenes Leben. Und es ist Götzendienst, das ist Gotteslästerung. Wir haben kein Recht, das zu tun. Wir haben keine Option für uns als Christen, das zu tun. Lauf zu Jesus mit deinem Schmerz. Such dir Hilfe, aber bitte nimm nicht dein Leben in deine eigene Hand. Paulus schreibt an die Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Du gehörst Gott. Dein Leben gehört Gott und niemand anderen. Kommen Selbstmörder in den Himmel? Für sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Menschen. Ja, wenn sie auf Jesus vertraut haben, werden wohl einige Belohnungen verlieren, sich vor Jesus verantworten müssen, aber ja, sie werden in den Himmel kommen. Nein, wenn sie ohne Jesus in die Ewigkeit gehen, dann werden sie als Mörder gerichtet werden. Und Gott kennt die genauen Umstände und er wird 100% gerecht sein. Er weiß, wer zurechnungsfähig war und wer nicht in dem Moment. Aber bitte, bitte, lass es doch nicht so weit kommen. Und wir können auch sagen, manche begehen so langsamen Selbstmord durch ihren Lebensstil, durch übermäßiges Rauchen oder Saufen oder Drogen oder übermäßiges Fressen. Vielleicht ist auch das was, was wir mal überdenken sollten. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, ist ein Werkzeug Gottes. Sind wir gute Verwalter damit? Und vielleicht sagst du, hey, das ist heute schon wieder so eine theoretische Bibelstunde für mich. Ich habe noch nie jemanden ermordet. Ich würde nie mein Kind abtreiben. Ich habe noch nie an Selbstmord gedacht. Ich habe niemanden umgebracht, ich gehe in die Kirche, oh Mann, bin ich nicht ein guter Mensch, bin ich nicht ein toller Hecht, wird Gott nicht mich annehmen, weil ich so toll bin, ich habe früher so gedacht. Aber denk mal darüber nach, Nächster Punkt. Weiß nicht, dritte oder so. Wir können geistliche Mörder sein. Und es ist mindestens genauso schlimm. Das ewige Leben in Beziehung mit Gott ist das Wichtigste. Wir können geistliche Mörder sein, wenn wir ein falsches Evangelium verkündigen. Oder eine falsche Religion. Sie sagen, es gibt noch mehrere Wege zu Gott, außer Jesus. Obwohl Jesus gesagt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir können zu geistlichen Mördern werden, wenn wir andere ermutigen zu sündigen. Sei es durch Worte, sei es durch unser schlechtes Vorbild. In Matthäus 18 hat Jesus gesagt, wenn aber jemand einem dieser Kleinen, die an mich glauben, Anlass zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Ganz schön krass. Also denkt dran, dass auch Stolz und Selbstgerechtigkeit Sünde ist. Viertens, am Ende von Römer 1 schreibt Paulus über die Menschen, die Wohlgefallen haben an denen, die es tun, an denen, die sündigen. Und wenn wir das auf unser Gebot heute anwenden, wann hast du das letzte Mal Leute niedergemetzelt auf deiner Xbox? Oder in 78,7% aller Sendungen des deutschen Fernsehens kommt Gewalt vor. Jeder Fernsehstunde passieren durchschnittlich 4 Morde. Wann hast du dir das letzte Mal das im Fernsehen angesehen? Und es hat dir ehrlich gesagt Spaß gemacht. Du hast Wohlgefallen gehabt, wenn der Held in seinem Rachefeldzug auch noch den letzten Übeltäter niedermetzelt und um die Ecke bringt. Yeah, Mann, nee, das war so cool. Die meisten von uns haben so einen kleinen Rambo im Herzen. Ne? Aber fünftens mehr als das. Ich möchte euch zeigen, dass nach dem Maßstab Jesu jeder einzelne von uns ein Mörder ist. Jesus hat uns gelehrt, dass sündige Taten aus unserem Herzen kommen, aus sündigen Einstellungen, aus sündigen Gedanken heraus. In der Bergpredigt in Matthäus 5 hat Jesus dieses sechste Gebot zitiert. Und er hat da gesagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, der wird dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. Schon mal einen Hals gehabt auf irgendjemanden? Hass im Herzen oder Bitterkeit oder Zorn? Jesus sagt, es ist die Wurzel von Mord, da fängt alles an. Jesus sagt da weiter, wenn du aber zu deinem Bruder sagst, Racker, Dummkopf, dann wirst du dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, du Verrückter, der wird der Hölle des Feuers verfallen sein. Redet ihr manchmal auch mit anderen Autofahrern im Straßenverkehr? Oder bin es nur ich? Ist dir schon mal passiert, dass du auf der Autobahn unterwegs bist und irgend so ein LKW-Fahrer schneidet vor dir auf die linke Fahrspur? Und was hast du dann gedacht? Du Idiot, du Spinner, klick, klick, hier, Handschellen. Ich bin ehrlich, ich habe schon einige Menschen ermordet auf der Autobahn, beim Autofahren. Wahrscheinlich habe ich sogar schon meine eigenen Kinder ermordet, im Herzen. Das heißt, ich stehe nicht besser da vor Gott als irgendein Abtreibungsmörder ohne Jesus, getrennt von ihm. Und du auch nicht. Jesus legt das sechste Gebot geistlich aus. Ich bin ein Mörder in meinem Herzen, du bist ein Mörder, wir sind alle Mörder. Unsere Herzen sind Mördergruben, leider Gottes, allzu oft. Also schau nicht irgendwie selbstgerecht auf irgendjemand anderen herab. Das sechste Gebot, obwohl viele Menschen denken, hey, das ist ein Gebot, das habe ich doch nicht gebrochen. Nee, das sechste Gebot ist so ein Gebot, das uns eigentlich alle schuldig spricht, wenn wir es richtig verstehen. Ein Gebot, das uns zu Jesus treiben will, das uns von Gnade abhängig machen will. In Römer 3, Vers 23 steht die Wahrheit. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Aber Gott sei Dank heißt es weiter, und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Unverdiente Gunst, ein unverdientes Geschenk. Durch die Erlösung, den Freikauf, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Der Platz, wo Schuld gesühnt wird, wo wir versöhnt werden mit Gott. Durch den Glauben an sein Blut, das heißt durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz für dich und mich. Bist du beladen durch Schuld? Ist dein Herz eine Mördergrube? Dann lauf zu Jesus. Kehr um zu ihm. Nimm an, was er für dich getan hat. Und folge ihm nach. Und werde frei und heil und verändert. Leute, Jesus ist unsere einzige Chance, unsere einzige Hoffnung für jeden Einzelnen von uns. Und er liebt dich und er möchte dich retten aus deiner Schuld und dieser Entfremdung von Gott und deinen Mitmenschen und sogar von dir selbst, die die Schuld mit sich bringt. Lass uns zu ihm laufen. Amen. Lieber Herr, manchmal lesen wir so durch die Bibel und es macht nicht wirklich Spaß. Du sagst Dinge, die schwer sind, die den Dreck aufwühlen in unserer Gesellschaft, auch den Dreck in unserem eigenen Herzen, wo uns ein Spiegel vorgehalten wird und wir erkennen, dass wir ohne Jesus total verloren sind. Aber gleichzeitig ist es Gnade, wenn wir das erkennen dürfen. Und wir wollen dir heute vor allem danken für Gnade. Danke, Herr, dass du unsere Schuld getragen hast. Unsere ganze Lebensschuld schon vor 2000 Jahren. Und danke, dass wir frei sein dürfen von jeder Schuld, wenn wir uns dir anvertrauen. Auch von Mord sogar. Ich danke dir, dass es keinen einzigen Menschen gibt, der zu weit gegangen ist, dass du ihn nicht retten kannst. Und dass du ihn nicht heilen kannst. Und dass du nicht wieder gut machen kannst. Und ich danke dir, dass es dein Herz ist, Herr Jesus. Und dafür lieben wir dich und verehren wir dich. Du bist wunderbar. Herr, hilf uns, pro-life zu sein, im besten Sinn des Wortes, in allen Situationen unseres Lebens. Gib uns Barmherzigkeit. Gib uns Mitleid. Für die Schwächsten, aber auch für Menschen, die furchtbare Schuld auf sich geladen haben. Und Herr, mach du uns zu Werkzeugen deines Friedens. Mach du uns zu Werkzeugen, die Vergebung und Versöhnung anderen Menschen bringen. Und Herr, veränder du unsere Herzen, dass sie zu Quellen des Lebens werden, mehr als Mördergruben.